Ja, eigentlich habe ich gar nicht mehr viel anzufügen von dem, was ich schon gesagt habe. Aber ein paar Sachen sind doch noch gut, darüber nachzudenken. Die Frage mit Tod und Auferstehung beschäftigt ja Menschen schon so lange, solange es Menschen gibt. Und die Anthropologie, die forscht also unter anderem darüber nach, ab wann kann man von Menschen sprechen. Es gab ja vorher die Affen, die Hominiden, die Primaten und so, bis der Mensch von allen Vieren auf alle zwei sich erhoben hat und zum Homo erectus wurde und dann erst später kam dann sozusagen die Intelligenz dazu mit dem Homo sapiens und alles sowas. Und da hat also die Anthropologie versucht festzulegen, ab wann kann man denn vom Menschen, vom Homo sapiens sprechen. Und die haben das an drei Merkmalen festgemacht, nämlich, erstes Merkmal, der Mensch kann mit dem Feuer umgehen. Kein Tier zündet Feuer an oder nutzt das Feuer zum Kochen oder zum Braten oder sich zum Wärmen. Also der Mensch geht mit Feuer um. Als zweites Merkmal, der Mensch ist kommunikativ und künstlerisch, versucht sich auszudrücken. Und das beginnt mit den Höhlenmalereien, wo dann eben Zeichen und dann irgendwann entwickeln sich daraus Schriften. Und das dritte Merkmal, um von Mensch im Sinn des Homo sapiens sprechen zu können, das ist die Totenbestattung. Der Mensch bestattet seine Toten, macht kein Tier, sondern die Tiere, die verkriechen sich irgendwann oder buddeln sich irgendwie ein oder verschwinden einfach. Es ist ein Indiz dafür, dass Menschen die Intuition haben, eines Gedenkens. Es ist wichtig zu gedenken, denn irgendwie muss da noch was sein. Es kann nicht ganz zu Ende sein, denn wenn man in der ganzen Schöpfung umherguckt, da, das ist ja gerade so, wenn die Wintermonate zu Ende gehen und im Frühling wieder das ganze Leben anschiebt in der Natur, die Überlegung des Menschen, wie ist es dann mit mir, wenn ich sozusagen im Winter meines Lebens gestorben bin, was passiert dann, wenn wieder Frühling wird, also wenn wieder neues Leben kommt, wenn eben Leben zurückkehrt. Und diese Intuition, die hat der Mensch eben seit jeher, dass nach dem Tod irgendwas sein muss. Und tatsächlich, alle Religionen lassen sich daran festmachen, da gibt es eine Gottheit, wie auch immer man sie bezeichnet oder definiert, aber diese Gottheit prägt oder bestimmt, beherrscht das Leben danach. Die Gottheit wird zwar im Diesseits mitunter nicht aktiv, ne? Man kann hinbeten und kommt trotzdem nichts oder vertraut auf Hilfe und bleibt trotzdem aus, aber im Leben danach, dann ist es das Reich dieser Gottheit, dieses Etwas, was nicht vergeht. Gottheiten vergehen nicht. Das geht, ja, gibt. Oder eben, sie sterben, gibt auch in der Mythologie, wo Götter sterben, aber dann wieder aufstehen. Wie Phönix aus der Asche oder sonst irgendwie. Also diesen Kreislauf von Leben und Sterben, den gibt es bei manchen Gottheiten auch, aber es ist immer, es kommt dann immer noch Leben hinterher. Dass ein Gott ganz stirbt, das ist eigentlich jetzt mir überhaupt nicht bekannt und deswegen, außer beim Menschen, der augenscheinlich ganz stirbt, aber Gottheiten, die überdauern, die haben das ewige Leben. Also der Mensch hat aus der Beobachtung der Natur immer wieder feststellen müssen, das Leben ist stärker. Zum einen. Zum anderen, also denn tote Bäume im Winter, die kein Laub mehr haben, die fangen wieder an zu blühen und so weiter. Und zum anderen, die dominierende Kraft der Liebe im Leben eines Menschen, die muss offensichtlich auch stärker als der Tod sein. Deswegen eben schon im Hohen Lied der Liebe, stärker als der Tod ist die Liebe stärker als der Tod. Also das hat auch etwas mit dieser Überzeugung zu tun. Ich kann mit meiner Liebe den anderen zumindest in meiner Erinnerung am Leben erhalten. Ich kann die Beziehung erhalten, bis ich auch dort bin, wo der ist oder irgendwie, wo man sich wieder sieht, unter Anführungszeichen. Also dieses Weiterleben ohne die Liebe, da wird es dann schon schwierig, ohne die Liebe der Erinnerung oder die Erinnerung in Liebe, da muss es irgendwie einen Zusammenhang geben, jedenfalls. Also auch der Wunsch, dass die Liebe den Tod überdauert. Es darf und es kann nicht sein, dass der Tod stärker ist als die Liebe, dass es eine ewige Trennung gibt, ein ewiges nicht mehr spüren, nicht mehr sehen, nicht mehr in Beziehung sein. Das muss irgendwie eine ganz tiefe archaische Empfindung des Menschen gewesen sein seit jeher. Und ich kenne tatsächlich Leute, die sich in ihrem Verliebtsein als junges Paar versprochen haben, also wer auch der ist, der früher stirbt, der muss dem anderen ein Zeichen geben, dass es gut gegangen ist. So, ne? Also so diese Vorstellung, ich möchte noch was mitkriegen von dir, dass es dir gut geht. So.
Es geht. Sie brauchen bloß am späten Abend in den Himmel gucken. Und da können Sie sich vorstellen, dass Sie denjenigen, den Sie geliebt haben, dass der oben steht und Ihnen ein Zeichen gibt.
Sehen Sie, genau.
Zum Füchsen
geriet. Ja, genau, genau. Also der Glaube an einen Gott oder an eine Gottheit impliziert immer einen Glauben an ein Leben nach dem Tod, an einen Glauben an ein Leben mit dieser Gottheit oder in Beziehung mit dieser Gottheit, wie auch immer. Im Umkehrschluss, wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, ist auch ein Glaube an einen Gott sinnlos. Denn was habe ich davon, wenn ich ihn jetzt schon kaum fassen kann und kaum mir sozusagen einen Vorteil davon verschaffen kann? Und auch im Leben nach dem Tod, wenn der dann nicht da ist oder wenn es kein Leben nach dem Tod gibt, dann ist es sinnlos, jetzt zu glauben. Tatsächlich schreibt der Paulus im ersten Brief an die Korinther, wenn es keine Auferstehung der Toten gibt, ist auch Christus nicht auferweckt worden. Ist aber Christus nicht auferweckt worden, dann ist unsere Verkündigung leer und euer Glaube sinnlos. So platt formuliert es ist. Also entweder es gibt eine Auferstehung, dann ist auch der Glaube sinnvoll, oder es gibt keine, dann können wir uns das auch sparen. Das ist harter Tobak, ja. Also entweder wir glauben an die Auferstehung der Toten oder wir können allen Glauben uns sparen. Alle Mühen, die da verbunden sind. Ne?
Ja, genau. Dann gibt es da nicht was dazwischen? Ein Hoffen, nicht wissen und nicht so genau gebunden sein in sein Wissen. Aber die Hoffnung ist so stark, dass es schon was daran reicht.
Es ist einfach Wissen. Die Logik von Paulus.
Ja, aber okay. Der Glaube ist ja auch kein Wissen.
Ja, also
der Glaube ist ja kein Wissen. Du weißt es ja nicht. Wenn du es weißt, musst du ja glaube ich glauben.
Aber ist das nicht auch die Sehnsucht, die in einem ist?
Na sicher. Aber für mich ist dieses Wort, wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Ich finde das so
wunderbar. Ja. Ja, genau.
Und jetzt nochmal, jetzt sagt Paulus da, auferweckt.
Ja, also das ist so ein theologisches Begriffspaar. Ja. An manchen Stellen heißt es auferweckt, das heißt, der Vater hat ihn auferweckt.
Ja,
ne?
Ja,
und an manchen Stellen, er ist auferstanden, er ist aus sich heraus auferstanden.
Aber ne? Das mich würde ja mal interessieren, wie ist der Urtext? Und da habe ich mal gelesen.
Beides ist variiert.
Ja. Ja. Ich habe mal gelesen, da heißt es eigentlich auferweckt. Er war wirklich tot. Toter kann nicht aufstehen.
Er wurde auferweckt.
Und?
Ja.
Also er wurde auferweckt, dann ist es Initiative vom Vater.
Ja.
Und er sagt aber auch, ich werde auferstehen am dritten Tag. Also er selbst aus sich heraus wird auferstehen. Also er selbst ist stärker als der Tod. Also beides gehört theologisch zusammen.
Die Auferstehung und das Leben.
Genau. Beides gehört zusammen, weil in der Trinität gehört es immer zusammen. Da ist keiner passiv und sagt, na, wenn du es auferstehen möchtest, dann mach mal. Sondern die ist zusammen. Ne? Also in allen Religionen kommen diese transzendenten Erfahrungen und Sehnsüchte zum Ausdruck, dieses Transzendierende. Es reicht uns nicht, was wir jetzt sehen und erleben. Es muss auch noch was anders geben. Und tatsächlich im Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel, da, ich meine, zur Zeit Jesu gab es ja Fraktionen im Judentum. Die einen haben an die Auferstehung geglaubt und die anderen nicht. Und denen hat Jesus dann gesagt, also habt ihr im Übrigen nicht gelesen, was Gott euch über die Auferstehung der Toten mit den Worten gesagt hat? Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Er ist doch nicht ein Gott der Toten, sondern der Gott der Lebenden. So, also das sind so die theologischen Versuche, da ranzukommen. Aber eigentlich steckt hinter dem Glauben an Auferstehung noch etwas ganz, ich würde mal sagen, zutiefst Menschliches. Nämlich jeder Mensch erfährt in seinem Leben eine Menge von Ungerechtigkeiten, Ungereimtheiten und Gewaltanwendungen, für die er Gerechtigkeit erwartet. Es kann nicht sein, dass einer, der den anderen totschlägt, dass der ungeschoren davonkommen kann. Also es muss jemand sein, damit nicht Menschen die Spirale der Gewalt hochschrauben, es muss eine Instanz geben, einen Gott, der dieses Unrecht rächt. So, und die Sehnsucht nach dieser Gerechtigkeit, auch die bestärkt den Glauben an ein Leben nach dem Tod. Tatsächlich heißt es ja in der Bibel, meine ist die Rache, ihr braucht es nicht machen, das macht dann schon ich. Also auch das gehört, und das ist ja auch ein wesentliches Argument in der Diskussion mit Atheisten, die sowohl den Gott als auch das Leben nach dem Tod leugnen. Denen kann man ganz klar sagen, okay, dann ist jeder im Vorteil, der auf Biegen und Brechen anderen Gewalt antut, zum eigenen Nutzen. Wird er nicht gerecht, kommt er ungeschoren davon. Also hat er den alleinigen Vorteil dadurch, dass er andere Menschen umbringt, benachteiligt, betrügt oder sonst irgendwas. Also das ist das schlagende Argument. Für Atheisten gibt es keine Gerechtigkeit nach diesem Leben. Schlimm. Wie kann man so mit sowas leben? Also ich könnte es nicht. Also wie kann man im Leben mit so viel Unrecht, was man überall sieht und erfährt, wie kann man damit zufrieden sein, dass man sagt, ist halt so. Also dann ist ja jeder dumm, der nicht gewalttätig ist. Also in dieser Logik eben kann man weiterdenken, müssen wir jetzt an dieser Stelle nicht. Jedenfalls dieses Prinzip Gerechtigkeit nach dem Tod, das hat ja Jesus in dem Gleichnis vom reichen Prasser und dem Lazarus, dem Armen, nochmal hervorgehoben. Also es gibt nach dem Tod eine ewige Gerechtigkeit. Und das ist ein Element der Hoffnung, die Jesus verkündet hat. Ein Element der Nicht-Gewaltanwendung, weil uns zugesichert ist, Gott wird erfahrenes Unrecht ausgleichen. Diese zwei Fraktionen im alten Judentum, die einen, die an die Auferstehung glauben, die anderen nicht, die haben sich natürlich heftig gerieben, auch zu Lebzeiten von Jesus, und wir kennen auch eine Gerichtsverhandlung von Paulus, der da vor dem Richter stand und der sagte, also ich stehe eigentlich nur hier, weil ich an die Auferstehung der Toten glaube. Und er wusste, dass zwei Fraktionen hier sind, die Sadduzäer und die Pharisäer, und die einen eben an die Auferstehung glauben und die anderen nicht. Und haben die beiden Fraktionen sich bekloppt und hat der Richter die Versammlung aufgelöst. Er hat gesagt, den Streit könnt ihr unter euch ausmachen, ich schließe hier die Versammlung. Also, und im Alten Testament gibt es 8 verschiedene Stellen, in denen dieser Glaube an eine Auferstehung, an ein ewiges Leben erwähnt ist. Da gibt es die ganz berühmten Makkabäer-Briefe, die beiden, auch bei im Buch der Weisheit, bei Jesaja, Daniel und Jona, sind Hinweise auf diese Auferstehung oder zumindest dieses Weiterleben bei Gott. Im Neuen Testament kommt es natürlich sehr viel häufiger vor. Da sind insgesamt über 100 Stellen nachzuzählen, wo Jesus über die Auferstehung oder diese Apostelbriefe, die zieht sich also quer durch. Eigentlich ist das ganze Neue Testament eine Botschaft der Auferstehung. Also Jesus. Und das muss man auch noch an der Stelle noch verdeutlichen. Das habe ich auch letzten Sonntag schon gesagt, Jesus hat ja diverse Tote auferweckt. Den Lazarus, die Tochter des Jairus, dann den Jüngling von Nain, dann, wer war noch? Ich krieg's jetzt nicht mehr alle zusammen. Also eine knappe Handvoll jedenfalls. Und jedes Mal bei diesen Auferweckungen sind die Leute hinterher doch wieder gestorben. Da lebt keiner bis heute. Und vor allen Dingen, es sind die gleichen. Also der Lazarus ist so, wie er reingegangen ist ins Grab, wieder raus, den mussten sie die Binden wieder abmachen. Und die Tochter des Jairus ist vom Bett aufgestanden und alles sowas. Also die gleichen Persönlichkeiten, die unverkennbar, die sind wieder zum Leben gekommen. Bei der Auferstehung, und das wäre vielleicht noch ein eigener Glaubensabend, wie waren die Berichte, die Osterberichte der Auferstehung? Und da war Jesus regelmäßig nicht wiedererkennbar. Also ganz deutlich bei den Emmaus-Jüngern, die sind erstmal kilometerweit gelaufen und haben da gequatscht und so. Und auch die Maria Magdalena hat gedacht, er ist der Gärtner und am See von Tiberias haben sie gedacht, ein Gespenst kommt und dann heißt es, keiner wagt ihn zu fragen, wer er ist, denn alle wussten es irgendwie, es ist es ja. Und also die Auferstehungsberichte von Jesus, der war nicht der gleiche wie vorher. Nur in einem Fall hat er die Merkmale gehabt, nämlich bei Thomas die Wundmale.
Und also und das Brot gebrochen beim Brotbrechen.
Und Maria gerufen, der hat Maria aber angesprochen und als er Maria sagte, da ja, hat Maria Magdalena...
Da war es die Geste und beim anderen Mal war es der Wiedererkennungseffekt offensichtlich, wie er Maria gesagt hat oder dass er Maria den Namen wusste oder wie auch immer. Aber zunächst war er jeweils nicht erkennbar. Ne?
Nur auch beim Brotbrechen, ne? Haben sie ihn erkannt.
Genau. Hätte das Brot nicht gebrochen, wäre er unerkannt geblieben. Ne?
Also. Das heißt auch, und er erschien aber noch 500 anderen.
Ja.
Also und wie müssen die 500 anderen ihn ja dann auch erkannt haben? Also wahrscheinlich.
Ja. Ne? Also,
das sind ja eigentlich dann auch Augenzeugen.
Ja, ja. Man kann diese ganzen Erfahrungsberichte zusammenfassen. Sie haben die Erfahrung des Auferstandenen gemacht. Sie sind nicht dem gleichen Jesus begegnet wie vorher, sondern sie haben die Auferstehungserfahrung gemacht und wussten, jetzt, er ist da, er hat sozusagen alles. Komm mal, diese Zwischentür zum großen ja. Saal zu machen. Die singen so schön.
Ja.
Da wären wir abgelenkt.
Na, sie proben den Ostermontag. Da nichts, ja.
Das ist eine Platte.
Wie erklären Sie sich das, dass Christus von keinem einzigen erkannt wird?
Ja. Es ist für mich der schlagende Beweis, Auferstehung lässt sich nicht beweisen, sondern nur erfahren.
Und glauben.
Und glauben, genau. Das ist eine Glaubenserfahrung, eine Erfahrung, der geglaubt wird. Denn als Paulus auf dem Weg nach Damaskus Jesus begegnet ist, da haben selbst die die mit ihm da unterwegs waren, nur was gehört oder vernommen oder wie auch immer, die haben diese gleiche Erfahrung nicht gemacht. Die hat nur Paulus gemacht. Also damit bleibt die Dimension, was Auferstehung ist, bleibt im Wesentlichen eine spirituelle Erfahrung. Dass dann auch noch Jesus da Brot, also Fisch gebacken hat am Ufer oder gefragt hat, habt ihr nicht was zu essen oder habt ihr guck her, ich habe noch die Wundmale und alles sowas. Das sind eher, ich würde mal sagen, Elemente, die den Glauben derer festigen sollte, die schon die Erfahrung gemacht haben, die dann sozusagen für sich persönlich nochmal das letzte i-Tüpfelchen abgekriegt haben, jetzt sind wir uns sicher. Jetzt ist nicht nur eine Glaubensvermutung, sondern ein Glaubenswissen. Und vor allen Dingen, es ist ja auch was für uns heute so nach 2000 Jahren eine unwahrscheinlich befreiende Erfahrung. Wir müssen Jesus nicht so wiedererkennen wie die damals, sondern Jesus wird heute neu erfahrbar sein. Er wird in unseren Lebensumständen erfahrbar sein oder eben wir wissen es nur aus den Büchern heraus. Also diese Erfahrung mit dem Auferstandenen ist immer was Geheimnisvolles, was Mystisches, etwas, was tief in der Seele passiert, was ich dem anderen nicht so erzählen kann. Ich habe, und jetzt musst du das auch glauben, sondern er kann es glauben, wenn er sich öffnet, wenn er sozusagen zugänglich ist im tiefsten der Seele. Und damit ist ganz was Wesentliches, was einfach Gottes Erfahrung schlechthin ist, nämlich ich kann ja Gott nicht beweisen, sondern ich kann nur Erfahrungen entsprechend deuten. Und so haben die Jünger gelernt, ihre Erfahrungen zu deuten im Hinblick auf den Auferstandenen. Es wäre sonst gar nicht möglich gewesen, was sie alles erlebt haben, wenn nicht der Auferstandene gewirkt hätte. Und allein, dass es die Kirche schon seit 2000 Jahren gibt, durch alle Höhen und Tiefen hindurch, auch das ist eine Erfahrung mit dem Auferstandenen, der in der Kirche lebt. Sonst wäre der Haufen schon längst zusammengekracht. Ne? Vielleicht schaffen wir es noch, habe ich. Was im Moment so läuft, da bin ich mir nicht sicher. Diese Kirche wird bestimmt nicht überleben. Es wird eine neue Kirche geben. Das sagen ja alle. Ne? Also es wird nicht die kirchensteuergestützte Vereinskirche geben, sondern es wird entweder die Gemeinschaft der Glaubenden künftig geben, die ihren Glauben in ihr Leben sozusagen voll integrieren und aufgehen lassen, oder es wird sie wird nicht mehr wiedererkennbar sein als die wir schon gekannt haben.
Aber das wird wohl Generationen dauern.
Ja, aber in unserer Zeit geht alles ziemlich schnell.
Aber kann schnell gehen.
Ja, kann schnell
gehen. Schon allein die Zusammenlegung von den Kirchen.
Ja, ja, genau.
Darf ich noch was sagen zu den Prozessionen? Ist das nicht auch eine Möglichkeit, dass den Leuten näher zu bringen, dass sie es eben erfahren, dinglich, bildlich. Mir ist aufgefallen in Italien, das ist Circolo di San Giuseppe. Da treffen sich die Anhänger dieser Konfraternität zum heiligen Josef. Und die stellen dann auch die Leute, die an diesem Josefstag den Josef durch die Gassen tragen. Das ist da noch im Alltag verwurzelt. Das heißt, die Leute, die treffen sich das ganze Jahr, die haben ihren Zirkel, wie sagen wir jetzt, die Jugend trifft sich oder die Ministranten treffen sich. Und dann ist es eine Ehre, den heiligen Josef da durch die Gassen zu tragen. Und nachher wird natürlich gefestet. Also ich weiß nicht, ob das eine veraltete Form ist, dann sagt man ja noch näher beim Mittelalter, oder ob das schon, was Sie jetzt angedeutet haben, es muss im Lebensalltag wieder Gestalt annehmen, solche Erlebnisse. Ich weiß nicht, wo das hingehört, aber...
Also da hat es einfach viel mit Tradition und Mentalität zu tun.
Wahrscheinlich, ja.
Also bei uns hat es keine Tradition. Selbst wenn wir die Tradition einführen würde, wir hätten die Berliner wahrscheinlich nicht die Mentalität, den heiligen Josef da auf der Görzallee spazieren zu tragen.
In Köln schon eher.
Okay. In Bayern. Genau, genau. Nee, es muss auch jede Generation ihre eigene Ausdrucksform finden. Wie kann ich meinen Glauben sichtbar machen? Wie kann ich dem, was eigentlich eine seelische Angelegenheit ist, wie kann ich dem Form geben? Und das ist gar nicht immer so einfach. Und wir ringen ja heute auch, wenn ich mir so die Jugend hier anschaue, wie kann ich da Formen finden, wo die sagen, aha, da spüren wir was, da ist was, ne? da klingelt es irgendwie. Ne? Und solche Formen zu finden, ist heute denkbar schwierig, weil nichts heute so leicht in Formen zu packen ist, weil es so schnelllebig ist. Ne? Alles, was gestern top war, ist heute flop und so. Ne? Also das ist nicht so einfach, heute Formen zu finden. Ich habe versucht, am Ostermontag mit der Jugend einen Gottesdienst zu gestalten, einen Emmaus-Gottesdienst. Habe ihnen meine Idee da vorgeschlagen, also wir machen es nicht in der Kirche, Ostermontagabend, wir gehen im Pfarrsaal. Wir machen nicht Stuhlreihen, sondern stellen die Sofas ringsrum, ne? So wie wir es da so im Jugendheim drin haben. Und wir machen nicht so einen hohen Altar, so einen niedrigen Couchtisch, so wie es vermutlich in Emmaus irgendwie gewesen sein muss, und versuchen da allein schon vom äußeren Ambiente her eine Atmosphäre zu schaffen. Es war auch schon ziemlich handfest, da flotte Musik da zu engagieren oder so, dass man eine Form findet, wo die sagen, da kommt was rüber. Ne?
Das kommt uns näher.
Genau. Aber die Jugend hat andere Prioritäten gesetzt, also können wir es nicht realisieren, das Projekt. Vielleicht irgendwann später. Aber nur um zu sagen, Glaubenserfahrung zu vermitteln, da braucht es für Menschen einfach immer irgendwas Handfestes. Also morgen Vormittag wird die Kita in der Kirche sein und wir werden den Kreuzweg besprechen. Ja, da habe ich jetzt ein ganzes Repertoire an Utensilien gesammelt, was man für Kinder braucht, damit die nicht nur so ein Bild, wie es an der Kirche hängt, so ein Gussbild da sieht und erklärt, sondern wo es eben eine Schale mit Wasser für den Pilatus und eine Geißel mit Stricken und so handfest. Ich habe eine Dornenkrone, hat mir meine Schwester gebastelt, und also solche zum Anfassen, wo das also plausibel wird und erlebbar ein Stück weit, so denke ich, kann man dem sich nähern. Es ist jetzt keine Garantie, wenn man solche handfesten Gegenstände und Formen findet, sondern es kann das Denken, kann eine Erfahrung ermöglichen oder anregen. Den Rest müssen wir Gott überlassen.
Da sind wir eben wieder bei der Prozession. Es ist ein Handfest, nur muss man es jetzt selber machen.
Genau.
Die Dornenkrone und die Geißel und so weiter.
Genau, ja.
Das hat man ja. Aber nicht, dass einer noch Jesus spielt.
Nö, das nicht, sondern es ist so, erzählen mit handfesten Gegenständen wird es morgen sein.
Ja, trotzdem aufpassen, meine Tochter, die war früher sehr empfindlich, was die Kreuzigung betrifft.
Ja.
Als sie klein war, also die hat, der sind die Tränen gekommen, die konnte das gar nicht
haben. Ja,
das geht mir heute noch.
Ja, aber auch so ein Kind, ja, sie hat das nicht so als Ereignis genommen, sondern irgendwie die verinnerlicht.
Ja.
Ich bin nochmal bei Ihrem vorletzten Stichwort, flotte Musik. Das ist ja, die Musik ist ja das, ich würde sagen, die abstrakteste der Künste, ja. Weil man, auch wenn es ohne Worte ist, mit textliche Musik ist natürlich schneller zu fassen. Und da kann man, wenn man ein bisschen gebildet ist mit der flotten Musik, die Popmusik von heute, die bildet natürlich nicht.
Ja.
Die nimmt Konventionen auf, das war's. Und macht vielleicht Tanzrhythmen und sowas, was ja nichts an sich ist. Aber ich habe es weiß nicht, immer wieder erlebt, dass wenn ich Musik höre, die mich ergreift, dann rieselt die Haut, die Gänsehaut über. Nee. Und das, oder auch wenn wir selber in der Band spielen, ja, und es geht so richtig los, da hebt man ab. Ja? Mhm. Und das ist eine Erfahrung von Transzendenz, meine ich.
Ist auch.
Ja. Und das kann natürlich auch beim Betrachten von Bildern sein.
Genau.
Es ist vielleicht schwerer.
Schwerer, als aber, wenn sie lauter werden.
Ist das vielleicht die wahre Liebe, die zeitlose Liebe? Ja, dieses Ergriffensein. Man ist ergriffen und man vergisst alles. Eben, man vergisst auch sich selbst, es wird zeitlos. Und man hat das Gefühl, eben in diesem wahnsinnigen Energieschub und Energie zu sein. Und das ist, da berührt einen schon, ne? Dann geht einem das Herz auf und alles ist, das ist eigentlich die größte Erfüllung überhaupt.
Und in einem solchen Moment zu sterben, das wäre dann der Himmel auf Erden.
aber das, ich würde mal sagen, das ist auch die vollendete Liebe. Ich glaube, Liebe mit Bedingungen oder wenn du mich liebst, dann fühle ich mich jetzt gut, aber wie schnell geht das weg? Ich glaube wirklich, in dem Moment, wenn man dann etwas tut und man ist mit dem allem eins, dann vergisst man auch die Zeit alles und dieses Zeitlose. So muss man sich das vorstellen. Das ist dann natürlich alles.
So ist auch Versterben. So das kann auch der Sterben sein, zeitlos.
Das ist dann auch nachher nach dem Sterben. Also das ist genau die Wahnsinn, das ist das ewige Leben dann nachher auch irgendwie. Dieses, in diesem Zeitlosen, in diesem immer in dem, wo wir aber herkommen. Da fragt man nicht mehr, wo ist ein Ende und wo fängt an. Das ist einfach nur noch Energie, das ist einfach nur noch
Gefühl.
Ein Licht, ein Gefühl kann man gar nicht sagen, dafür gibt es keine Worte, wenn man das nicht, das muss man im Herzen gespürt haben. Das ist
einfach so wie im Herzen gespürt, das Gefühl.
Dieses Aufgehen, dieses,
Es wird die große Überraschung werden.
Ja, wir spekulieren oder erfinden oder uns ausdenken. Sicher macht man sich Gedanken.
Ja, es gibt auch keine Worte dafür. Also in so ein Jahrhunderten haben alle möglichen Leute und Künstler versucht, eine Ausdrucksform dazu zu finden. Die Musiker haben versucht, den Messias oder Ähnliches da zu komponieren, um das in Noten zu fassen. Andere haben es an die Kirchengewölbe gemalt, um es irgendwie sozusagen anschaulich zu machen. Es sind alles klägliche Versuche in Dimensionen, die begrenzt sind. Und wir werden ein Leben haben, was in den Dimensionen nicht mehr begrenzt ist. Und das kann man sich nicht vorstellen. Ist auch besser so, denn sonst wäre es ja beweisbar. Beweisen kann man alles, was Grenzen hat. Was keine Grenzen hat, kann man nicht beweisen.
Aber darf ich nochmal du würdest fragen, am Karfreitag hatten wir mal das Erlebnis hinter uns, sie sitzt ja auf die Familie Krüger mit der behinderten Julia. Und da war alles fertig, dann kamen noch Leute in der Kirche, plötzlich kam ein Schluchzen, ein Weinen. Laut. Und dachte, mein Gott, der Julia geht's nicht gut. Und dann haben wir Frau Krüger gefragt, sagt sie, das ist Karfreitags immer.
Das geht ihr so nah.
Echt ein lautes Schluchzen. Kennen Sie Julia auch?
Ja, natürlich.
Ja.
Ich bin karfreitags immer krank geworden, mit hohem Fieber. Deswegen, für mich ist so das Kreuzweg, weil ich bin da auch so drin. Deswegen ziehe ich mich da auch gerade so ein bisschen zurück, weil ich kann das so nachvollziehen. Und sie war, also ich weiß das auch, ich saß mal auch neben ihr. Ja. Und da habe ich gedacht, ist das toll, auch so einfach, weil sie sich getraut hat. Unser eins meine ich, weil wir haben immer auch eben diese Masken, man traut sich oft so gar nicht. Ich hätte mich jetzt nicht getraut, mich so.
Man muss sich ja kontrollieren.
Ich fand das so toll, das habe ich nämlich auch einmal erfahren. Da hat sie alles, da habe ich auch gedacht, toll, wie sie das so alles leben kann. Ja, unser eins hält das immer alles so zurück.
Ja. Und wie die Kinder, wie sie gesagt haben, leiden. Also, ich weiß nicht, ob stimmt, eine Freundin hat gesagt, unser Sohn, sie hat mit ihm in der Kirche ein Kreuz angeschaut und dann hat er gesagt, das sei nicht richtig, wenn er blutet, muss er doch ein Pflaster haben. Sie ist nach Hause gegangen und hat nachher ein Pflaster nicht gesehen. Also, ich weiß nicht, ob stimmt, aber
mir ist aufgefallen, dass ein Kind anderthalb Jahre hier in der Kirche festgestellt habe, dass bei der Pietà Jesus ein Stückchen vom Finger fehlt. Mhm. Jetzt stellen Kinder fest, man selber hatte gar nicht so Weihnachten. Ja.
Oder heute halt auf der Karte mit dem Kreuz, nicht?
Hat das oder Kind, ja, ich habe heute ein Kalenderblatt mitgenommen, also eigentlich zwei für April und Mai. Und ein Kind hat mich sofort angesprochen, hat zu mir gesagt, du, das ist doch gar nicht das richtige Jesuskreuz. Hier in der Mitte sieht es doch aus, das ist doch das Loch, hier kommt da ein Schlüssel rein, wie ein Schlüsselloch. Die haben dieses Kreuz so genau betrachtet, also in Bruchteile von Sekunden auf meinem Schreibtisch. Ja, also so wie die hinkommen.
Die anderen nicht, das kann man so nicht sagen. Die sind halt sehr genau im Detail.
Ja, aber die sind so schnell, wie die so weit immer feststellen. Ne? Uns fallen so eine Sachen gar nicht so manchmal.
Grundsätzlich stelle ich fest, ich glaube, wir sind heute auch alle zu diskussionsfreudig. Wir zerreden manchmal auch den Glauben, habe ich den Eindruck. Früher im Mittelalter, was wurden da für Kirchen gebaut? Was war da für ein lebendiger Glaube? Das gibt es heute gar nicht mehr. Vielleicht diskutieren wir zu viel den Glauben. Also manchmal habe ich das Gefühl, so wie Jesus sagt, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, dann könnt ihr nicht in den Himmel eingehen. Verdammt, eins redet hier nicht, sondern glaubt. Ich hatte letztens gerade eine Epistel vorgelesen, wo auch der Paulus sagte, ich bin hier nicht hier, um Wissenschaften darzustehen, sondern um den Glauben zu geben. Ja, das fand ich ganz richtig. Der wollte also auch, obwohl er ein sehr wissenschaftlicher Mensch war, wollte er sagen, glaubt und hört auf hier zu denken, dass ich euch hier wissenschaftliche Vorträge halte. Also vielleicht sind wir da auch zu...
Ich habe gesagt, es ist ein Jesuskreuz und es wird unterschiedlich dargestellt.
Aber wir sollten manchmal das auch nicht zerreden.
Ja, deshalb, man muss da ja nicht mehr zu sagen. Aber Kinder haben festgestellt, das Kreuz sieht anders aus. Ja.
Der Unterschied zwischen Mittelalter, was Sie gerade zitiert haben, und heutzutage, im Mittelalter haben die Leute das geglaubt, was von der Kanzel kam. Das war ja so sozusagen normierter Glaube. Heutzutage macht sich jeder seine eigenen Gedanken.
Heutzutage kann man nicht mehr rankanzeln, oder?
Genau. Heutzutage ist sozusagen das Glaubensempfinden der Leute sehr viel differenzierter, sehr viel mit persönlichen Nuancen und Erfahrungen verknüpft. Also es gibt nicht so den einheitlichen katholischen Glauben, es war so und Schluss und fertig, sondern
der Ansicht bin ich auch.
Jeder hat einen anderen Zugang und das ist auch positiv zu sehen. Hauptsache, es macht sich einen die Mühe, einen Zugang zu kriegen.
Und dann kommt ja auch die Gegend drauf an. Es gibt ja noch Gegenden, die immer noch am Alten irgendwie hängen. Sie Oberschlesien oder Bayern.
Ja,
und Berlin ist ja nun eigentlich eine Diaspora, die schon ganz anders an diese Sachen herangeht.
Ja, also wir haben im Chor einen Philosophen, der hat zu seiner Pensionierung alle seine Kollegen in die Kirche eingeladen. Dann habe ich, das fanden wir etwas merkwürdig, weil es gab da an der Uni eine Verabschiedung. Warum in die Kirche? Ich sagte, ich will zeigen, dass auch ein Philosoph glauben kann.
Schön, toll.
Ja, aber.
Und die sind alle gekommen.
Es sind viele Philosophen, die gläubig waren,
natürlich. Ganz interessant ist noch ein Zitat aus dem Prophetenbuch Hosea. Der schreibt im 6. Kapitel, kommt, wir kehren zum Herrn zurück. Denn er hat Wunden gerissen, er wird uns auch heilen. Er hat verwundet, er wird uns auch verbinden. Nach 2 Tagen gibt er uns das Leben zurück. Am 3. Tag richtet er uns wieder auf und wir leben vor seinem Angesicht.
Schön.
Schon damals.
Wo steht das?
Beim Buch Hosea, 6. Kapitel, 2. Vers. Lass uns streben nach Erkenntnis des Herrn, geht es dann weiter. Er kommt so sicher wie das Morgenrot. Er kommt zu uns wie der Regen, wie der Frühjahrsregen, der die Erde tränkt. Tolles Bild. Jesus war ja eigentlich ein Prediger der Auferstehung. Er hatte immer gesagt, das Reich Gottes ist nahe. ich habe mich dann schon immer gefragt, hätte er nicht sagen können, wo ich bin, da ist das Reich Gottes, es ist schon da. Aber er hat den Leuten immer gesagt, es ist nahe. Und dann fragt man sich natürlich, ja, wie kann ich jetzt noch näher kommen? Muss ich näher an Jesus ran oder muss ich näher, weiß nicht was, näher an das Schiff ran? Oder, das hat er ja offen gelassen. Ne? Also von daher, um zu sagen, das Reich Gottes ist nicht festzuhalten. Er hat auch gesagt, das Reich Gottes ist dort oder da, geht nicht hin. Also nicht der, der sagt, ich hab's, besitzt das Reich Gottes, sondern es ist, der Reich Gottes ist ein ständiger Prozess der Näherung. Wir können uns nur dem nähern, aber wir können das nicht vereinnahmen. Wir können
aber
es nicht.
Die Fächer hat ja gesagt, noch heute wirst du im Paradiese sein. Mhm. Das heißt also, das ist nahe, jetzt sind wir ganz nah dran. Ja. Jetzt kommst du mit. Mhm. Nicht? Also insofern konnte er, als er noch rumlief und gepredigt hat, sagte, es ist nahe. Dem Fächer konnte er sagen, noch heute bist du drin.
Ja, da war er ja auch schon am Sterben.
Ja, ja, deswegen konnte er sagen, noch heute aber bist du mit mir.
Kleines Detail, da hat er nicht gesagt, heute wirst du im Reich Gottes sein, sondern im Paradies. Also
mit mir.
Hat Jesus zum Schächer gesagt, ne? Mit mir. Ja. Also es ist dann schon nochmal zu unterscheiden, wann spricht Jesus vom Paradies, das ist dann endgültig nach dem Tod. Aber das Reich Gottes, wenn man dem nahe ist, das heißt, man muss nicht unbedingt sterben, um dem nahe zu sein. Also das ist, kann man ganz viel drüber meditieren und versuchen, sich zu nähern und selber rausfinden, wo komme ich dem Göttlichen im Leben am nächsten? Wo komme ich dem? Das ist ein dynamischer Prozess, kann man nicht sagen, ich baue jetzt eine Kirche und da ist es. Hat man auch mal versucht. Deswegen haben wir die Kirchen so schön ausgemalt, um den Leuten zu sagen, so herrlich muss es im Himmel sein. Alles Gold und Engel und Verzierung und Schnörkel, so wie in den Asam-Kirchen. Die sind ja atemberaubend schön, diese Kirchen. Weil da Herrlichkeit versucht worden ist, darzustellen. Und trotzdem kann man reingehen und sagen, ja, also ist zwar fürchterlich schön, aber Reich Gottes, ist Reich Gottes Gold? Kann es auch nicht sein. Ne? Also nur um zu sagen, es ist, ja.
Da ist ja auch die Vater unser bitte, dein Reich komm. Ja. Das ist ja auch eine, nicht, da bete ich ja nicht darum, dass, ich, dass das Paradies kommt, so fasse ich das eben.
Ja.
Das Reich, dein Reich komme.
Also das
soll sich unter uns bereits verwirklichen.
Ja, ja.
Wir sind in seinem Reich.
Ja. Ja, auch das ist ein geheimnisvoller Begriff, weil es nicht festzumachen ist, wo ist es und wo ist es nicht, sondern es ist eine dynamische Wirklichkeit, die so schnell kommen kann, wie es wieder gehen kann. Haut man daneben oder haut man sich die Köpfe ein, dann ist ja wieder vorbei mit diesem Reich Gottes.
Sie soll nicht gehen, sondern soll bleiben.
Ja. Aber in dem Zusammenhang mit Reich Gottes und ewiges Leben, das hat ja Jesus ziemlich nah zusammengebracht, weil er sagt, wer an den Sohn glaubt, hat das ewige Leben. Also nicht, er wird ins ewige Leben eingehen, sondern er hat es jetzt schon. Und das ist auch so ein Satz, den kann man nie zu Ende ergründen, was damit gemeint sein kann. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Gegenwart, Präsenz. Tja.
Aber es spielt Glaube auch wieder eine große Rolle.
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
Ich meine, Sie haben gefragt, wo komme ich dem Göttlichen am nächsten? Wahrscheinlich beim Sterben.
Bitte?
Wo komme ich dem Göttlichen am nächsten? Beim Sterben. Also da stellt sich die Frage.
Müsste ich Ihnen glatt widersprechen. Denn wenn ich den lieben Gott verbanne in das Jenseits, er ist doch allgegenwärtig hier und jetzt. Ne?
Er ist immer da, aber speziell auch dann.
Also ich denke, Jesus ist auch am Kreuz dem Göttlichen ganz nahe gewesen, sonst hätte er nicht sagen können, Vater, in deine Hände. Also die Gegenwart des Vaters, dem er sein Leben übergeben kann, er hat nicht gesagt, das ist für mich so, und das haben ja verschiedene Mystiker aufgegriffen, die Gottesgegenwart im Schmerz, die hat eben nichts mit Herrlichkeit zu tun. Ich habe mal einen Theologieprofessor gefragt, was ist eigentlich Herrlichkeit? Und dann hat er das nicht mit barocken Worten ausgeschmückt, sondern hat gesagt, Herrlichkeit ist die Lebenshingabe Jesu. Das ist Herrlichkeit. Oder wie es die Theologen sagen, die Perichorese, dieses Ineinanderwohnen, das sich aufgeben, im anderen eingehen und daraus wieder aufgehen und so dieser dynamische Prozess von Dreifaltigkeit, das ist Herrlichkeit. Also nicht, was Gold glänzt, sondern wo Leben hingeben eine ganz wesentliche Rolle spielt, damit wer neues Leben kriegt. Also dieses Sterben und Auferstehen, das gehört ganz wesentlich zur Herrlichkeit.
In Herrlichkeit steckt doch Herr.
Naja, das ist jetzt sprachlich da.
Das ist ganz sicher richtig.
Weil damals, zu der Zeit, als sich diese Begrifflichkeit gebildet hat, sich nur die Herren den Luxus leisten konnten von was Schönem. Ne? Die Frauen waren in Küche und Haushalt gebunden. Da gab es nicht viel Herrliches darzustellen. Von daher. Aber das ist jetzt zeitgeschichtlich, sprachlich bedingt, was jetzt nichts. Also, wie heißt es im Italienischen Herrlichkeit? Gloria.
Gloria.
Gibt es keinen Begriff in italienischen Herrlichkeit?
Das weiß ich nicht jetzt genau.
Im Lateinischen, wie heißt denn da Herrlichkeit?
Gibt es wahrscheinlich nicht.
Gloria ist ja Ruhm.
Gloria ist Ruhm.
Ja,
bei den Griechen Doxa.
Ja, genau, die Doxologie, ja.
Das heißt eigentlich nur das, was man erhält, was man bekommt, was man hört. Also Gloria ist einfach, wenn man über jemanden erzählt, ihn rühmt.
Ja. Also es ist...
Moment.
jetzt denkt jemand nach. Okay. Ich mache noch das Argument zu Ende und zwar nochmal Hinweis auf die verschiedenen Auferstehungsberichte. Ich finde ja immer so die Osterevangelien und die ganze Osterwoche danach, da werden sie so der Reihe nach aufgelistet, die verschiedenen Begegnungen des Auferstandenen. Und jeweils sind es immer persönliche Begegnungen und Erfahrungen, die sich voneinander komplett unterscheiden. Und zweites Merkmal, der Auferstandene ist nicht sofort erkennbar, sondern da kommt so eine Ahnung, die dann zur Erkenntnis wächst, zur Sicherheit. Und ganz schlimm finde ich, meistens ist Angst im Spiel. Die haben plötzlich Angst gekriegt. Ne? Die Jünger auf dem See, also da kamen, haben Angst vor dem Gespenst gekriegt. Und als Jesus in die Mitte bei verschlossenen Türen, haben sie auch erst Angst gekriegt und alles sowas. Das heißt also, das, was mit Auferstehung verbunden ist, macht deswegen Angst, weil es etwas unerwartet Neues ist. Also Auferstehungserfahrung hat was mit unerwartet Neuem zu tun, was nur Gott machen kann, was man nicht geplant hat, sondern was Gott schenkt.
Oder auch mit Erschrecken.
Ja, genau, Angst, Erschrecken. Und Jesus immer sagen musste, fürchtet euch nicht. Ne? Hätte er nicht sagen können, hey, da bin ich wieder, freut euch. Er hat gesagt, fürchtet euch nicht, weil er gedacht hat, huch, was ist hier los? Ne? Und ein weiteres Merkmal, dieser Auferstandene erteilt immer Aufträge. So Magdalena sagt, er geht zu den Brüdern nach Galiläa und sagt ihnen, er geht euch nach Galiläa voraus. Oder der Auferstandene sagt, jetzt geht und tauft alle Völker. Oder zum Thomas, sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Also so immer dieser Appell an die Jünger, ihr könnt mit dieser Auferstehungserfahrung nicht nach Hause gehen, als wäre nichts gewesen. Da muss jetzt was kommen, das muss Konsequenzen haben. Ihr seid jetzt Botschafter der Auferstehung, ihr habt was zu sagen, den Menschen was zu bringen, was nicht nur euch gehört, ist nicht nur euer persönlicher Spaß, den ihr da erlebt habt, sondern ihr habt jetzt mit dieser Erfahrung eine Verantwortung. Und das und diese Auftragserteilung, die ist für mich ganz typisch mit Erfahrung von Auferstandenen. Und auch beim Paulus. Ne? Ja. Geh nach, gleich den Auftrag, geh nach rein und da wird dir gesagt werden, was du zu tun hast, wenn du blind bist. Ja?
Bei den Emmaus-Jüngern sagt er ja nicht mal etwas, sondern er war einfach nicht mehr sichtbar. Aber sie brachen von sich aus sofort.
Sie haben sofort erkannt, was sie zu tun haben. Genau, genau.
Ich habe noch zwei Dinge. Also, ja. Sie haben gefragt, wie heißt auf Italienisch?
Denn dein ist das Reich
und die Kraft und die Herrlichkeit. Il Regno, il Potere und la Gloria. Es gibt also kein anderes Wort als Gloria.
Ja, ja.
Also Ruhm.
Genau. Ja.
Das ist das eine. Und du hast gesagt, man ist Gott am nächsten, wenn man stirbt. Hast du gesagt
eben. Ja. Ja.
Das ist aber die Erfahrung vom Tod deiner Mutter. Die ist gestorben mit auf den Lippen. Den Worten, komm Herr Jesus, komm. Also die hat wirklich im Tod eine Einigung in Jesus erlebt. Die hat auch ohne Schlimm, also ohne Schmerzen und so weiter.
Ja.
Aber das ist natürlich letztlich eine Gnade.
Ja.
Aber sie hat natürlich so gelebt, deshalb konnte sie auch so sterben.
Ja.
Das hat, wenn du das sagst, dann wirkt wahrscheinlich das nach.
Das ist ganz,
ganz sehr. Ja, denke ich auch. Ja, ja. Und das ist, Sie haben so schön gesagt, man redet zu viel. Ich habe mit dieser Frau nie ein Wort geredet über Glaube oder so. Ich habe sie nur ganz selten gesehen, vielleicht zwei, drei Mal, weil wir ja im Ausland lebten. Aber das ist für mich der Inbegriff einer menschlich vollendeten, gläubigen Person. Und die durfte dann so sterben mit diesen Worten. Komm, Herr Jesus, komm.
Ja, Glauben ist wichtig. Wenn der verloren geht, dann kann man einfach.
Ja.
Noch zwei Begebenheiten. Menschen, die dem Tod sehr nahe waren. Der Onkel sagte, redet doch nicht so laut im Nachbarzimmer, die beiden Cousinen. Und die sagten, du hörst, ich kann die Musik gar nicht hören, du hörst wohl schon die Engel im Himmel
singen.
Sie, sie kommen rüber und er liegt da, sitzt im Sessel und ist tot.
Hm.
Und dein Vater sagte auch, mach doch mal die Musik lauter.
Naja, das ist doch manchmal nicht im Schlaf.
Ja.
Menschen Musik hören, aber nachher war er ja ganz bewusstlos. Und ganz zum Schluss mit dem letzten Atemzug, was mich beeindruckt hat, ging ein Lächeln über sein
Gesicht.
Und er war schwer krank.
Also
er hatte das hinter sich, dieses Lächeln.
Zum Abschluss.
Ja. Er sagte noch, erlöst. Das hörte der Enkel im Nebenzimmer.
Er saß im Sessel und er hörte nochmal, erlöst. Erlöst.
Toll.
Man ist dann schon in dem Moment
drüber.
Irgendwo auf dem Weg.
Und noch was Hübsches will ich sagen. Nach Klein-Maria Lach gibt es einen Maler, der ist jetzt schon 85, also hat wunderbare Sachen gemacht und hat dann aus irgendeinem Anlass, ich weiß es nicht mehr, ein Heftchen herausgegeben und hat so die Mönche und Brüder dargestellt in spaßigen Situationen, was die so gesagt haben. Da berichtet er von einem Bruder oder Vater, weiß ich nicht mehr, das ist alles Begebenheit, der liegt auf dem Totenbett und das ist Usus, also auf dem Sterbebett, Usus, dass die Mönchgemeinschaft sich darum versammelt und beten. Und da hat er dann wirklich gesagt, So, und jetzt geht mal alle schön raus und lasst mich Ruhe.
Ja, dann hat er ja noch verstanden.
Ja, ja, manche Menschen, die finden es schön, wenn alle versammelt sind. Und dann gibt es welche, ganz oft habe ich das gehört, die ja dann in dem Moment sterben, wo die Verwandten gerade mal draußen einen Kaffee holen gehen oder was. Ja. Und die kommen wieder und dann sind sie verstorben. Und wir waren nicht dabei. Und dann kommt man dann, Mensch, das war extra so.
Gott sei Dank, ich habe keinen Sterben. Ja.
Das, was Sie sagen, ist genau die Erfahrung, die die meisten Schwestern in Krankenhäusern haben. Manche schicken sogar die Verwandtschaft raus.
Ja, die können nicht sterben, sie halten sich an
ihren Verwandten fest. Wenn es soweit ist, möchte man mit sich selbst meine sein, mit seinen Gedanken vielleicht, wohin geht's, und weg. Es gibt so viele Beispiele, auch in meiner Verwandtschaft. Die Tür war zu und auf einmal...
Sie sagen sogar,
der Sterbende wirklich sterben.
Sterbende kann nicht sterben, wenn Sie um das Bett sind. Gehen Sie bitte raus.
Aber das ist wahrscheinlich auch unterschiedlich.
Ist unterschiedlich.
Aber noch das ist absolut unterschiedlich.
Ja. Noch sind wir ja in diesem Leben. Und es bleibt die Hoffnung, dass uns die Erfahrung des Auferstandenen gegönnt ist, dass sie uns gewährt ist, denn die Frage, die ist ja für uns Christen schon ziemlich elementar. Wie gestaltet sich für uns die Begegnung mit Jesus? Das ist eine Grundfrage. Denn aus dieser Begegnung mit ihm erwächst ja auch die Beziehung. Also ich beziehe mich auf eine Begegnung, auf ein Erlebnis. Und das hat immer mit dem Auferstandenen zu tun. Und ob man jetzt so glorreich oder irgendwie, so wie es in der Schrift beschrieben ist, erfährt oder nicht. Aber ich persönlich bin der Meinung, jeder Christ braucht diese Erfahrung von Gegenwart Gottes, von Gegenwart Jesu, von sich geführt, begleitet fühlen, gestärkt fühlen, getröstet fühlen. Das sind ja alles Erfahrungen mit dem Auferstandenen, weil er lebt. Also ich mache nicht Erfahrung mit dem Toten, sondern der mit mir lebt, der mit dem ich in Beziehung treten kann, der in Beziehung mit mir ist. Und das ist für mich immer so die Grundfrage, nicht nur bei den Erstkommunionkindern, wie kann ich denen eine Glaubenserfahrung vermitteln? Wir können die alle mit Glaubenswissen voll zutexten, aber wenn sie nicht spüren, dass da Jesus mit ihnen was zu tun hat, dass sie mit ihm was zu tun haben, dann ist das Ganze ziemlich leer. Also die Grundfrage, die wir uns als Gemeinde auch immer wieder stellen müssen, wie können Menschen eine Erfahrung machen, die unterschiedlicher nicht sein kann. Eine Erfahrung von Gegenwart Gottes, von Liebe, von Wärme, von Licht, von Verstandenwerden, von Geborgenheit, von Beziehung. Also das sind alles Steinchen eines großen Auferstehungsmosaiks. Ne? Das sind ja alles Erfahrungen, die uns der Auferstandene machen lässt, weil er mit uns ist. Das ist das Fantastische für mich. Und wir wären alle nicht hier, wenn wir nicht in irgendeiner Weise eine Erfahrung mit ihm gemacht hätten. Sonst säße ich nicht hier. Also,
keine Wäre das Sorgen. Nicht das Thema fürs nächste Mal?
Bitte was?
Wäre das nicht das Thema fürs nächste Mal?
Welches?
Begegnung mit Jesus.
Meine Begegnungen, meine Beziehung.
Na, Sie legen aber die Latte ganz schön hoch.
Ich glaube, es ging noch auf ein Thema, auf die Auferstehung als solche überhaupt erstmal.
Ja. Also meine Begegnung mit dem Auferstandenen.
Ja.
Das kann aber sehr persönlich werden.
Das wird, wird wirklich sehr persönlich werden.
Ja,
ja,
sehr persönlich.
Aber ich,
ziehen wir da.
Aber ich glaube, Verkündigung, die war immer persönliche Angelegenheit. Der Paulus hat nur persönliche Erfahrungen erzählt und der Petrus auch und alle, wie sie heißen. Es waren immer ihre persönlichen Begegnungen mit Jesus, ihre persönliche Erfahrung mit ihm. Und ich habe den Eindruck, nur so erfährt man auch die Tragweite unseres Glaubens. Dass es nicht nur meine persönliche Privatgeschichte ist, sondern wir erleben einander in Beziehung mit Jesus. Das ist der Schlüssel. Und das ist fantastisch. Da macht es dann richtig Spaß. Oder Freude. Macht es eben richtig Auferstehungsfreude.
Das ist dann auch die frohe Botschaft. Das
ganz genau. Genau. Also,
Evangelium.
Wenn ich den Leuten erzählen müsste, lest mal nach im Katechismus Seite 157 bis 62. Das wäre nicht so eine frohe Botschaft. Aber wenn ich Ihnen erzählen kann, wie habe ich das mit Jesus erlebt, was hat er mir zu sagen, dann ist das eine wirklich frohe Angelegenheit.
Das heißt, wir sind auch, wir kommen zum Ende.
Genau.
Und haben schon ein Thema.
Ja.
Meine Begegnung mit dem Auferstandenen.
Dann brauchen wir nur noch einen Termin.
Wir brauchen einen Termin und dann einen Abschluss.